Der gastliche Kalbskopf. Ein Elternpaar hatte drei Söhne. Zwei waren gescheit oder bildeten sich wenigstens ein, dies zu sein. Der dritte, jüngste, Hans, war der Dumme, aber der Liebling seiner Mutter, daher oft auch der Gegenstand des Neides seiner Brüder. Als letztere ziemlich herangewachsen waren, beschlossen sie, gemeinschaftlich die Welt zu sehen und draußen ihr Glück zu machen. Sie sprachen daher zu ihrem Vater: »Vater, gib jedem von uns 10 Taler, wir wollen hinaus in die Welt, wollen fremde Städte und Länder sehen und unser Glück machen.« Und zur Mutter sprachen sie: »Mutter, gib uns einen Ranzen voll Brot und Speck, wir wollen eine weite Reise tun.« »Es ist gut, wenn die Jungen fortkommen und sich draußen etwas versuchen. Wir wollen sie ziehen lassen«, sprach die Mutter zum Vater. Und so wurde der Brüderwunsch erfüllt. Wie die Brüder zu ihrer Reise zurüsteten, sah es der Hans. Und wie er ihren Entschluss vernahm, so sagte er: »Will auch mit, will auch 10 Taler, will auch einen Ranzen voll Speck und Brot, auch in die Welt.« »Du wirst was Rechtes draußen sehen und gewinnen, dummer Hans«, grollte der Vater. Und die Mutter schrie: »Ach, mein Goldkind, bleibe daheim und nähre dich redlich.« Aber der Hans wollte einmal, und da half kein Zureden. Er erhielt, was die Brüder erhalten hatten, und wanderte mit ihnen von dannen. »Die Mürres gibt es gar nicht, als dass der dumme Hans sich uns aufgepackt hat. Der konnte doch wahrlich daheim bleiben. Der wird was Gescheites erleben. Wir wollen tüchtig drauf losschreiten, dass er uns nicht nachkommt. Da wird er schon von selbst umkehren.« So sprachen die Brüder auf ihrem Weg untereinander, als bereits Hans der Jüngste ein Stückchen zurückgeblieben war, weil er nicht so große Schritte machen konnte wie seine älteren Brüder. Hans ließ die Brüder noch eine Strecke dahinlaufen. Auf einmal schrie er: »Hei, da holla, was ist das? Was liegt da? Ach, ein Schatz!« Die Brüder, als sie den Hans so rufen hörten, blieben stehen, sahen sich um, sahen, wie ihr Bruder sich bückte und Zeichen der Verwunderung über etwas machte, was dort lag. Dann sprachen sie zueinander: »Schau, der Hans, der hat was gefunden.« Daran wir, im Gespräch vertieft, vorübergingen. »Geschwind, zurück!« Eilend liefen die älteren Brüder zu ihrem Hans zurück und sahen nach dem Schatz, den Hans gefunden hatte. Es lag aber nichts dort als eine Glasscherbe, die in der Sonne blinzte. »Einfältiger dummer Hans«, schalten die getäuschten Brüder. »Nun«, sprach Hans, »ist's kein Diamant? Tut mir leid.« Nach einer Weile waren die Brüder dem kleineren und schwächeren Hans wieder eine gute Strecke vorgeschritten, und er konnte nicht nachkommen, weil er sich als bequemes Muttersöhnchen im Gehen niemals sonderlich geübt hatte. Da schrie er abermals: »Hei, holla, aber was ist das? Hey, kommt alle daher! So eine Pracht, so eine Pracht!« Und dabei machte er Freudensprünge um einen Punkt. Die Brüder glaubten, der Hans habe jetzt wirklich etwas gefunden, und liefen zu ihm zurück. Als sie aber die Stelle erreichten, da war es ein großer Schwarm Goldkäfer, die zufällig auf einen Punkt zusammengeklumpt da lagen. Und sie schalten den Hans noch härter. Der Hans aber machte sein dümmstes Gesicht und sagte: »Ich dachte, es wäre ein Haufen Dukaten. Ist das nichts? Tut mir leid.« Er hatte aber beide Male nur gerufen, um wieder bei den Brüdern zu sein, ohne seine Schritte verdoppeln zu müssen, um sie einzuholen. Leider ließ sich dieses zweimal erprobte Kunststück nicht fortsetzen. Als Hans nach einer Strecke Weges in einem Wald abermals zurückgeblieben war und wieder bei einem vorgeblichen Funde stehen blieb und schrie, so taten seine Brüder, als hörten sie es nicht, und gingen weiter ihres Weges. Bald waren sie hinter den Waldbäumen verschwunden, ihrem Bruder aus dem Gesicht. »Lauft hin«, sprach Hans, »so kann ich desto besser ausruhen.« Und er setzte sich auf einen Stein, öffnete seinen Ranzen, aß Brot und Speck, trank auch einmal, denn die Mutter hatte ihm vorsorglich eine gefüllte Pulle in den Ranzen geschoben. Dann legte er an einer bequemen Stelle den Ranzen unter den Kopf und machte ein Schläfchen. Da der Hans Ausgehen nicht gewohnt und sehr müde geworden war, so dauerte sein Schläfchen etwas lange. Und als er endlich daraus erwachte, begann es schon Abend zu werden. »Oh weh«, dachte Hans, »ist es schon so spät? Ja, wo soll ich nun hin bei der Nacht und im Wald? Räuber können kommen und mir meine 10 Taler nehmen. Wölfe können kommen und mir mein übriges Brot samt Speck fressen und hinterdrein mich dazu. Das wird nicht gut, Hans, Hans. Wärst du doch zu Hause bei der Mutter geblieben?« Es wurde schnell dunkel, und Hans fürchtete sich, weiterzugehen. »Wo ich alleweil bin, ist außer mir niemand«, sprach er zu sich selbst, »und ich tue mir nichts. Geh ich aber weiter, so könnte ich auf jemand stoßen, der mir was tut. Hier steht eine dicke Eiche, da will ich hinaufsteigen und mich oben in das Geäst setzen. Da sucht mich kein Räuber und Wölfe klettern nicht.« Gedacht, getan, Hans kletterte auf den Baum und sah sich droben ein wenig um. Siehe, da erblickte er ganz nahe ein stattliches Haus, dessen Zimmer von Lichtern erhellt waren. »Oh, ich dummer Hans«, rief Hans, »konnte ich nicht noch ein paar Schritte gehen und in dem schönen Gasthofe einkehren? Ja, Putzblitz, wenn man 10 Taler in der Tasche hat, braucht man da ein Nachtquartier auf Waldbäumen zu suchen?« Eilend kletterte Hans vom Baum wieder herab und schritt nach dem Hause zu, dessen Lichter ihm bald entgegenschimmerten. Bald stand er vor dem Haus, es war hell und groß, nur nichts Lebendes ließ sich sehen. Hans fand die Türe offen, alles hell von brennenden Kerzen. Auch die Türen einer Reihe von Zimmer standen offen, aber nirgends ein Mensch, auch kein Hund und keine Katze. Indessen stand in einem der Zimmer ein gedeckter Tisch, darauf stand eine Flasche voll Wein, Teller voll Weißbrot, Pfannkuchen, kalten Braten, Butter, Käse und dergleichen. In einem Zimmer gleich daneben stand eine schöne Wiege, und in der Wiege lag kein Kind, sondern ein sehr schöner Kalbskopf auf seidenem Kissen. Hans schielte hin und murmelte, »Ein prächtiger Kalbskopf! Schade, dass selbiger nicht gebraten ist, zudem hätte ich just Appetit.« Jetzt öffnete der Kalbskopf seine Augen, und Hans erschrak. Er hatte nicht gedacht, dass derselbige lebendig sei. »Schönen guten Abend«, sagte der Kalbskopf, und ganz erschrocken stammelte Hans, »großen Dank!« Er war noch so unbekannt mit der Welt, der gute Hans. Er hatte noch nie einen Kalbskopf reden hören. »Sei schön willkommen«, sprach der Kalbskopf weiter. »Mir wird die Zeit so grässlich lang. Setz dich, iss, trink, mach dir's bequem. Dort steht ein Himmelbett, da kannst du schlafen. Wenn du aber munter bist, dann kannst du mir erzählen, wie es draußen in der Welt zugeht.« »Ich«, dachte Hans, und erschrak aufs Neue, »ich soll von der Welt erzählen? Das wären rührende Geschichten werden. Wenn ich nun nichts weiß, da tut mir das Ding am Ende etwas. Ob es wohl ein ganzes Kälbchen ist oder nur ein Kopf? Ob es aus der Wiege herausspringen kann? Beißen wird es doch nicht. Dazu sieht es zu gutmütig aus.« Hans setzte sich und aß und ließ sich's trefflich wohlschmecken. Doch quälten ihn über dem Essen Gedanken, was noch nie bei ihm der Fall gewesen war. »Wie fang ich's nur an«, dachte Hans, »dass ich nicht gegen die Höflichkeit verstoße. Wie tituliere ich den Kalbskopf? Ich kann ja nicht unterscheiden, ob es ein Er oder eine Sie ist, ob schon verheiratet oder noch ledig. Er scheint noch ziemlich jung zu sein. Soll ich zu ihm oder zu ihr sagen, Euer oder Ihre Gnaden? Ich werd gewiss etwas Dummes machen, so oder so.« Trotz dieser schweren Gedanken ließ sich's Hans doch außerordentlich gut schmecken, und als die Mahlzeit gehalten war, kam es zu keiner Abendunterhaltung zwischen ihm und dem Kopfe, denn Hans war wieder müde und legte sich in das Himmelbett und schlief bis in den anderen Tag hinein. Der Kalbskopf nahm das nicht übel. Er hatte eine bewundernswerte Geduld. Am anderen Morgen fand Hans seine Kleider gereinigt und sein Frühstück neben der Wiege des Kalbskopfes, der ihm freundlich Guten Morgen sagte und seine Ohren mit vieler Anmut bewegte. Nun aber sollte Hans erzählen und machte den Versuch. Und siehe, es ging besser, als er geglaubt. Er begann zunächst von sich, denn jeder Mensch ist der Mittelpunkt seiner Welt, von seiner Mutter, vom Vater, den Brüdern, den Muhmen und Vettern und von deren Kindern, von dem Hause seiner Eltern, deren Viehstand, wie viele Enten, Ziegen, Hühner, wie viele Singvögel, dann vom Gärtchen, von dessen Bäumen, Beeten und Blumen. Hans hatte an dem Kalbskopf den gütigsten Zuhörer. Bisweilen schien es Hans, als glänze eine Träne in dessen großen blassblauen Augen, und als atme er tiefer auf, fast wie wenn ein Mensch seufzt. Ein Wort gab das andere, nie stockte die Unterhaltung. Hans schilderte bis ins Einzelne das Dorf, in dem sein Elternhaus stand, die Häuser, die Kirche, die Schule, den Kirchhof, die Grabsteine, den Pfarrer, den Schulzen und dann die Flur des Dorfes, den Bach und die nächsten Berge. Hans war über sich selbst verwundert, dass er so vieles wusste, und darüber verging so mancher Tag. Dann fielen ihm auch alle Märchen ein, welche ihm die Großmutter, als diese noch lebte und er noch ein kleiner Junge gewesen war, erzählt hatte. Von verzauberten Prinzen und Prinzessinnen, von Zauberfrauen und Hexenmännlein, von verwünschten Schlössern und gläsernen Bergen. Das alles hörte der Kalbskopf mit großem Wohlgefallen an, und besonders schien es sich zu freuen, wenn die Märchen schilderten, wie die verzaubernden Prinzen und Prinzessinnen ihre Erlösung gefunden. Und dabei sorgte der Kalbskopf auf das eifrigste dafür, dass es Hans niemals an Trank und Speise mangelt, und dass er sich und sein Gedächtnis durch allzu vieles Erzählen ja nicht zu sehr anstrenge. Immer mehr fiel dem Hans ein. Er erzählte von den Gespenstern, die es gebe, von Feuermännern und Irrwischen, vom wilden Jäger und von dem Erdmännlein, von der Nixe im Bach und dem weißen Fräulein am alten Schlossberg in der Nähe des Dorfes. Endlich fiel dem Hans ein, dass er ja auch musikalisch sei und ein Instrument bei sich habe, das er zur Unterhaltung trefflich zu spielen verstehe. Hans packte dieses Instrument, das sehr sorglich verwahrt war, aus. Es war eine Maultrommel, und als Hans die ersten Töne darauf anschlug, machte der Kalbskopf ganz große Augen und drückte durch Wedeln mit den blonden Ohren seinen Beifall aus. Lange Zeit erfreute sich Hans der Gastlichkeit des Kalbskopfes und der stets unsichtbar bleibenden Bedienung des Hauses. Er dachte, das ist gut, dass ich nichts von der Dienerschaft sehe. Da brauche ich auch kein Trinkgeld zu geben, wenn ich wieder fortgehe. Denn der Gedanke an das Fortgehen war dem Hans doch allmählich gekommen. Er kannte keine andere Welt als die kleine seines Heimatortes. Sie füllte seine Seele und den Kreis seiner Ideen aus, und da er täglich nur von ihr sprach, mit allen Gedanken nur in ihr lebte, so war es kein Wunder, dass eine stille Heimatsehnsucht im Herzen Hansens erwachte. Der Kalbskopf besaß ungleich mehr seelenkundlichen Scharfblick, als die überklugen Menschen insgeheim Kalbsköpfen zutrauen und zugestehen wollen. Er nahm daher eines Tages, als Hans wieder von daheim erzählte und dabei ein jammerliches Gesicht machte, das verständige Wort. »Mein guter Gastfreund«, sprach er, »du sehnst dich heim. Ich begreife dieses Gefühl und ehre dasselbe. Reise heim, ich will dich ausstatten, aber kehre wieder. Dort steht ein Stab, schlage mit ihm auf jene Lade und wähle dir aus den darin liegenden Anzügen den schönsten aus. Dort, jene Tür, verschließt den Stall. Öffne sie mit dem Stabe und wähle dir das beste Ross. Und dort in jener Kiste, da liegt Geld und ein Zauberpfeifchen. Wenn du verirrt bist und pfeifst darauf, so kommen Tiere gesprungen, die laufen dir voran und zeigen dir den richtigen Weg.« Hans staunte und tat, wie ihm geheißen war. Im stattlichsten Jagdjunkerkleide, mit goldenen Tressen besetzt, auf stattlichem Schimmel, mit trefflichem Seitengewehr und gezogener Kugelbüchse, ritt Hans von dannen, alle Taschen voll Geld und das Pfeifchen an goldener Schnur um den Hals. Heilig und teuer versprach Hans dem Kalbskopfe, zu ihm zurückzukommen. Ob Hans dem gastlichen Kalbskopf zum Abschied einen Kuss gegeben? Das weiß man nicht so ganz bestimmt. Wie ging es unterdessen Hansens klugen Brüdern? Die waren froh, dass der dumme Hans sie nicht mehr belästigte. Sie ließen sich recht gut schmecken, solang Brot und Speck in ihrem Ranzen vorhielten und solange in den Wirtshäusern die 10 Taler eines jeden ausreichten, was so ungefähr 8 Tage dauerte. Dann aber sprachen sie zueinander: »Die Welt ist doch zu groß, als dass wir sie ganz kennenlernen könnten. Wie wäre es, wenn wir umkehrten? Es ist doch überall nicht besser als daheim. Wir haben in diesen 8 Tagen eine ziemliche Anzahl fremder Städte und noch mehr Länder gesehen. Es sieht fast ein Land aus wie das andere. Wir haben zwar kein sonderliches Glück gemacht, aber wir hätten vielleicht etwas finden können. Dass uns hier außen nichts vom Glück begegnete, ist der Beweis der alten Wahrheit, dass nur in der Heimat eines jeglichen der wahre Schatz seines Glückes ruht. Eilen wir, diesen Schatz wieder aufzusuchen.« Als die Brüder heimkamen, sah sie der Vater finster an und sagte: »Ihr seid die wahren Helden, ihr Landläufer, ihr Herrgottstagediebe. 20 Taler habt ihr durchgebracht und für 10 Taler Kleider und Schuhe zerrissen. Jetzt arbeitet dafür. Nicht einen Groschen gebe ich euch, bis ihr mir das an euch zum Fenster hinausgeworfene Geld ersetzt habt.« Die Mutter aber rief: »Ihr Rangen, wo habt ihr meinen Hans, mein Goldkind? Wie könnt ihr euch nur unterstehen, ohne meinen Hans über unsere Schwelle zu schreiten?« Es fiel den Brüdern schwer, der zürnenden Mutter zu erklären, dass Hans mit Absicht immer hinter ihnen zurückgeblieben sei, ganz sicher, um sich abzusondern. Die Brüder mussten fürchterlich arbeiten, denn 30 Taler wollten verdient sein. Nach einiger Zeit entstand gegen Abend im Dorf ein kleiner Auflauf. Es ritt ein vornehmer Junker hindurch, angetan wie ein Prinz. Die Leute dachten, es wäre der König selbst und reise inkognito, ohne alle Bedienung. Alles lief an die Fenster, vor die Türen, ein heller Haufe lief hinterdrein. Da fielen blanke Guldenstücke auf den Weg. Nun, das war der König, und alles schrie »Vivat« und schlug sich um die Geldstücke. Vor Hansens Elternhaus hielt der schmucke junge Reitersmann und stieg vom Ross. Eine ganze Schar von Jungen drängte sich herbei, um bei dem vermeinten Prinzen Stallmeister oder Bereiterdienste zu tun. Hansens Eltern traten ehrbietig vor ihr Häuslein. Was konnte bei ihnen der fremde Herr wollen? Die Brüder kamen von der Arbeit und sahen Mistfinken ähnlicher als Goldammern. Ihre Mäuler blieben offen stehen vor Verwunderung, als der Fremde erst ihrer Mutter, dann ihrem Vater um den Hals fiel, sie herzte und küsste und dann rief: »He! Na, Michel, na, Welten, Patschand, ihr kennt am Ende euren Hans alle nicht mehr!« und ihnen die Hände bot. Es war der Hans, kein Prinz und kein König. »Der dumme Hans ist wieder da, ist reich geworden und wirft mit Geld um sich, der Hans Narr«, so lief die Rede durchs Dorf. Die Alten freuten sich, die Brüder zogen mit scheelem Neide Hansens schönes Pferd in den Stall und flüsterten miteinander: »Wir müssen uns hier totschinden, um dem Vater die armseligen 30 Taler wieder zu verdienen. Der Hans, der Glückspilz, der weiß gar nicht, mit Geld umzugehen, der wirft es auf die Straße. Wir wollen ihm heute Nacht das Geld wegnehmen. Es ist ihm doch nichts nütze. Überhaupt ist nicht recht einzusehen, was so ein Dummer auf der Welt tut.« In der Nacht kamen die Brüder in die Kammer, wo Hans schlief. Hans aber war nicht so dumm, als seine Brüder dachten. Als die Diebe in die Kammer brachten, schoss er dem einen ein kleines Kügelchen in das dicke Fleisch und gab dem zweiten mit dem Hirschfänger einen hübschen Zirkumflex. Darauf wurde Lärm. Der Vater stand auf. Und als er sah, was vorgegangen, nahm er im Zorn seine Peitsche und hieb auf die verwundeten Buben los, dass sie laut aufheulten und den Himmel für eine Bassgeige ansehen, vor dem Bruder aber sich gar nicht wiedersehen ließ. Hans letzte und labte sich mit seinen Eltern. Außerdem aber gefiel es ihm nicht mehr so recht daheim. Er beschenkte seine Eltern reichlich, sattelte sich selbst sein Pferd und ritt von dannen. Er wollte wieder nach dem Waldhause, zu dem gastlichen Kalbskopfe. Da gab es nicht Neid, nicht Habsucht, nicht Verkennung, nicht Raub, aber zu essen und zu trinken vollauf und gute Unterhaltung. Denn der Kalbskopf wußte auch zu sprechen und drückte sich dazu noch außerordentlich gewählt aus, woraus Hans schloss, dass derselbe eine gute Erziehung erhalten haben müsste. Hans ritt ins Blaue hinein, und bald wußte er keinen Weg mehr. Aber da half das Pfeifchen trefflich. Ein Pfiff! Und es kam ein Hase oder ein Fuchs oder ein Vogel, die liefen und flogen vor dem Pferde her, und als der Wald erreicht war, sprangen muntere Rehe voran, und so wurde das Schloss ohne Gefahr und Abenteuer wieder gewonnen. Der Kalbskopf, rief Hans, als dieser zu ihm eintrat, ein herzliches Willkommen entgegen, und drückte seine Freude aus, Hans wiederzusehen. »Du kommst zur rechten Zeit, mein braver Freund«, sprach der Kalbskopf. »Mit großer Sehnsucht erwartete ich dich, denn wenn die gute Stunde, der ich entgegenharre, ungenütz verstrichen wäre, so würdest du mich nicht wiedergefunden haben, und alle meine Hoffnungen wären dann zunichte gewesen.« Hans horchte auf bei diesen rätselhaften Worten, und der Kalbskopf fuhr fort. »Hab genau Acht auf das, was ich dir sage, denn von diesen Anordnungen hängt mein Glück ab und vielleicht auch deines. Geh jetzt einmal in die Küche, dort steht ein Hackblock, und in der Speisekammer daneben liegt ein scharf geschliffenes Beil. Nimm dieses Beil und lege es auf den Hackblock, und dann komme wieder zu mir herein.« Hans befolgte das Geheiß pünktlich. »Wenn ich weiter nichts tun soll«, dachte er, »so hat es ja gute Wege.« Bald hatte er das Gebot erfüllt und trat wieder in das Zimmer, welches der Kalbskopf bewohnte. »Nicht wahr, mein guter Freund?« rief dieser ihm entgegen. »Das war ein sehr leichtes Stück Arbeit, aber nun kommt das Schwerere. Jetzt nimm diese Wiege, in der ich ruhe, und trage sie samt mir in die Küche und stelle sie neben den Hackblock.«
»Auch das mit Vergnügen«, sagte Hans und trug die Wiege in die Küche. Sie war zwar etwas schwerer, als Hans dem Anschein nach geglaubt hatte, aber Hans hatte ja Kraft.
»Jetzt aber, bester Freund«, sprach wieder der Kalbskopf, »jetzt kommt das schwerste Stück. Jetzt erschrick nicht. Decke mich auf.«
Hans räumte die seidenen Kissen hinweg. »Oje!« Da endigte der Hals des Kalbskopfes in einem armdicken Schlangenleib, der hing am Kopf wie ein scheußliches Gewächs und war blau wie ein Daum voll Blut.
Jetzt hebe ich mich aus der Wiege auf den Block und haue mir mit dem Beil diesen abscheulichen Wurmzopf ab, der an mir hängt.
Hans schauderte und stammelte.
»So soll ich dich töten, du guter einziger Kalbskopf? Deinesgleichen lebt zum zweiten Mal nicht mehr in dieser Welt.«
»Mach nur frisch zu«, versetzte der Kalbskopf, »es wird dir gut gelohnt.« Hans gehorchte, nicht ohne Scheu und Zagen. Er legte den Kopf, er hob das Beil, er zielte gut und führte den Hieb.
Und siehe, es floss kein Tropfen Blut, der Schlangenleib verschwand, der Kalbskopf verwandelte sich in ein holdes Mädchenantlitz, und aus der Wiege hob sich eine Feengestalt von bezaubernder Anmut, stieg heraus und fiel dem Hans um den Hals.
»Du hast mich erlöst, du guter reiner Treue. Nimm, was du willst hier, das Schloss, die Schätze und mich dazu, wenn ich dir gefalle.«
Jetzt wimmelte das Schloss von Dienerschaft. Alle diese waren verzaubert gewesen. Und alle jubelten über ihr neu geschenktes Dasein.
»Meine gnädigste Prinzessin«, nahm der erstaunte Hans nun das Wort, »du bist mir schon als Kalbskopf äußerst appetitlich erschienen. So, aber bist du mir noch tausendmal lieber. Ich nehme dich.«
Hans wurde sehr glücklich. Er begabte seine Eltern, verzieh seinen Brüdern, heiratete die schöne, erlöste Prinzessin und lebte mit ihr in einer frohen und genussreichen Einsamkeit. Weder er noch seine Gemahlin sehnten sich in die sogenannte große Welt. Ja, und falls sie beide nicht gestorben sein sollten, so dürfte mit aller Wahrscheinlichkeit zu vermuten sein, dass sie heute noch leben.
Ludwig Bechstein hat diese Geschichte aufgeschrieben. Gelesen hat sie Henning Fieser.